Ich bin heute in Kiel bei Philipp Lüth und wir werden gleich ein bisschen über das Thema Selbstständigkeit und wie ist es möglich, selbstständig in der Archäologie zu arbeiten, miteinander reden. Und ich freue mich sehr. Mhm. Hallo Philipp.
Hallo Sophie.
Genau, dann fangen wir doch mal an. Du hast dich ja 2016 selbstständig gemacht.
Genau.
Und mich würde jetzt interessieren, wie bist du zu diesem Schritt gekommen? Was hat dich dazu bewegt, diesen Schritt zu wagen? Weil der ist dann ja doch auch sehr ungewiss.
Mhm. Das waren mehrere Faktoren, die mich damals dazu gebracht haben. Ich hole ein bisschen weiter auf und erzähle, muss ein bisschen in meiner Berufsgeschichte ein bisschen zurückgehen. Ich habe ja auch Archäologie studiert und habe 2002 abgeschlossen und habe danach eigentlich so eine typische Archäologenkarriere angefangen. Das heißt, erstmal Grabungsfirma, dann Gelegenheitsjobs zwischendrin, bis ich dann 2004 ans Archäologische Landesamt nach Schleswig-Holstein gekommen bin. Da war ich da erstmal 3 Jahre, dann auch alles auf befristeten Verträgen immer, die ein paar Monate, ein paar Wochen, mal ein halbes Jahr gingen, aber nicht länger. Dann bin ich von dort nach 3 Jahren, bin ich auf eine halbe Stelle an die Uni Kiel in ein Forschungsprojekt gewechselt. Ich habe dort meine Promotion gemacht. Auch da waren es dann immer wieder so, anderthalb, es wurde halt eben zusammengestückelt, weil man war sich nicht ganz sicher, wie ging es weiter. Und nach 3 Jahren war dann dort Schluss, nach 3,5 Jahren. Danach war ich dann kurz an der Uni Göttingen und danach war ich dann in Hamburg, da war ich dann im längerfristigen Projekt tätig, auch wieder ein großes Ausgrabungsprojekt. Und danach war ich dann, also nach diesem Projekt in Hamburg, war ich dann ungefähr 13 Jahre war ich auf befristeten Stellen.
Ganz schön lang, ja.
Ich habe damit Glück gehabt. Ich weiß, dass es vielen Kollegen nicht so geht. Die sind nicht 13 Jahre am Stück in Beschäftigung. Aber für mich war irgendwie zu dem Zeitpunkt, da hat sich für mich die Frage gestellt, will ich das weitermachen? Will ich weiter so ein Nomadenleben führen? Wie viele Chancen habe ich denn überhaupt noch auf eine feste Stelle draufzukommen mit Anfang 40 damals? Oder Ende 30, Anfang 40? Und wie viel Lust habe ich auch dazu, dieses Nomadenleben zu führen? Ich habe damals war meine Tochter 3 Jahre alt. Die kam zur Welt, als ich in Hamburg gearbeitet habe. Und dann ist natürlich die Frage, will ich denn wirklich 10, 12 Stunden, 13 Stunden von zu Hause weg sein täglich? Will ich denn wirklich auch mal ein halbes Jahr von zu Hause weg sein, weil es nicht anders geht? Stelle ich mir so mein Leben vor? Und dann habe ich mir für mich beschlossen, nee, das will ich nicht. Und dann war die Frage, was machst du stattdessen? Und da bieten sich, wenn man gerne Archäologie machen möchte und darüber hinaus nicht so viele Ideen hat, hat man nicht so viele Möglichkeiten. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie kann ich mich in der Archäologie selbstständig machen?
Das ist ja eben leider gar nicht so eine ungewöhnliche Lebensgeschichte, von Kurzarbeitsverträgen eher vielleicht prekäreren Situationen, sei es jetzt finanziell oder eben doch die Belastung durch häufiges Umziehen.
Ja. Eigentlich ist es ungewöhnlich, aber für uns Archäologen ist es selbstverständlich.
Genau, für uns ist es selbstverständlich, aber es schlaucht natürlich über die Jahre sehr. Das heißt, du hast dir von der Selbstständigkeit mehr Sicherheit versprochen.
Ja. Eindeutig.
Und jetzt für die, also natürlich wird deine Seite und was du anbietest unter dem Podcast verlinkt, das ist klar, aber einfach für die, die es noch nicht wissen, was genau bietest du an? Also Grabungsfirma ist es ja nicht, daran denken ja die meisten eher, wenn sie an Selbstständigkeit in der Archäologie denken, sondern?
Also ich habe ein Unternehmen gegründet, das sich im Wesentlichen auf 2 Dienstleistungsbereiche stützt. Auf der einen Seite biete ich wissenschaftliche Dienstleistungen an für Forschungsinstitutionen oder Museen, Vereine, ähnliche Einrichtungen. Dort biete ich einfach die ganz klassische wissenschaftliche Arbeit als Archäologe an, sei es Fundbestimmung, sei es Beratung, sei es Visualisierung, Animation. Und auf der anderen Seite biete ich Beratung für Unternehmen an, die von archäologischen oder anderen denkmalpflegerischen Auflagen betroffen sind. Das ist ein Bereich, der wird noch nicht so abgedeckt. Klar, jede Grabungsfirma macht das in einem gewissen Maße, bis zu einem gewissen Grade auch oder ist auch dazu verpflichtet, das zu tun. Aber als externer Berater habe ich immer den Vorteil, dass ich sagen kann, ich bin unabhängig. Und das ist auch ein Bereich, in dem es noch nicht so viele Anbieter gibt. Und hier oben in Norddeutschland noch gar keinen.
Also das heißt, der Konkurrenzmarkt ist einfach noch nicht so groß. Aber die Nachfrage ist durchaus da.
Die Nachfrage ist durchaus da, muss aber auch erst angeguckt. abkurbelt werden. Also das muss man ganz klar sagen. Das ist, wenn man sowas beginnt, es hat niemand auf einen gewartet und man muss sehr, 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 sehr viel Arbeit investieren, und um sich seine Kunden eben auch zu holen. Das ist viel Arbeit, aber es funktioniert. Es geht mittlerweile gut. Oder immer besser, sagen wir mal
ja,
so.
Klar. Ja. Also wenn du das so erzählst, dann klingt es eigentlich schon erstrebenswert, vielleicht in Selbstständigkeit zu gehen. Aber auch da sind wahrscheinlich einige Problematiken vorprogrammiert, mit denen man erstmal so gar nicht rechnet.
Ja. Sondern,
also du hast ja eine Sache schon sozusagen angedeutet, es wird eigentlich nicht auf einen gewartet.
Ja.
Irgendwo ist ein Bedarf vielleicht da, aber der wird irgendwie ein bisschen abgedeckt oder er wird schon abgedeckt. Aber
ja, gut, das Problem hast du aber immer, wenn du dich selbstständig machst. Also es gibt die Erfolgsgeschichte, dass jemand eine Erfindung macht oder mit einer Dienstleistung kommt, die auf die alle nur gewartet haben, die ist sehr selten. Und selbst die Leute, die das Glück hatten, dass es so war, haben da auch sehr, sehr viel harte Arbeit reingestellt und steckt. Und die hatten auch ihre Leidenswege zu gehen. Davon bin ich überzeugt. Ich finde aber einen anderen Aspekt viel, viel interessanter bei der Selbstständigkeit. Also das war eine Überlegung, die mich auch sehr, dahin getrieben hat, in die Selbstständigkeit getrieben hat oder die mich sehr dazu bewegt hat, war einfach, ich hab in der Beschäftigung, habe ich für mich immer das Problem gesehen, immer zwei wesentliche Probleme gesehen. Zum einen habe ich zwar immer mein Geld verdient, immer mein Auskommen gehabt, aber wenn ich dann meinen Job verloren habe, dann stand die Arbeitslosigkeit runter da. Das heißt, ich bin auf 70% runtergefallen meines Einkommens und dann hatte ich den Druck, okay, ich muss in einem Jahr muss ich wieder einen neuen Job haben, sonst falle ich nochmal um, dann entsprechend vielleicht wie viel sind, dann falle ich da eben in Hartz IV. Na, ist auch egal. Und die Überlegung ist dahinter ist eigentlich, und das ist eine grundsätzliche Überlegung, hinter der Selbstständigkeit ist, dass ich als Selbstständiger habe ich immer verschiedene Kunden. Ich habe immer unterschiedliche Einkommensquellen. Ich habe Kunden, die wollen das und das von mir. Ich habe Kunden, die wollen das und das von mir. Und wenn dann aber ein Kunde von mir wegbricht, dann brechen nicht 100% oder 30%, vielleicht kurzzeitig 30% des Einkommens weg, wenn ich schlecht geplant habe. Aber ich habe immer noch die Möglichkeit, mehr neuen Kunden zu suchen. Ich muss 30% meines Einkommens dann ausgleichen. Und nicht 100%, wie ich es bei der Arbeitslosigkeit habe oder bei der Lohnarbeit. Das heißt, für mich war die Überlegung, ist aus dieser Blickrichtung ist die Selbstständigkeit eigentlich viel sicherer als die Lohnarbeit, sag ich mal. Weil ich immer selbst die Möglichkeit habe, Einfluss auf mein Einkommen zu nehmen. Und ein zweiter Punkt ist, das ist eine ganz persönliche Erfahrung von mir, ist einfach, dass ich in Anstellungen häufig die Erfahrung gemacht habe, dass immer nur ganz bestimmte Elemente von deines Könnens abgefragt werden. Das heißt, wenn du als Grabungsleiter angestellt bist, dann sollst du ausgraben und nicht forschen. Also wenn du als Forscher angestellt bist, dann sollst du bitte nicht graben oder sollst auch keine Visualisierung oder Animation machen. Und alles Dinge, die ich gerne mag. Und nur wenn ich mich selbstständig mache, nur dann kann ich selbst definieren, was ich mache.
Und das ist eigentlich ein Riesengewinn.
Das ist, ja, genau.
Und
das ist
wahrscheinlich auch eine große Entlastung.
Ja, das ist ein Riesengewinn, auch an Lebensqualität und an Selbstverwirklichung. Und ich habe, eine Freundin von mir hat als Masterarbeit eine Studie angefertigt. Da hat sie Absolventen der Archäologie, die haben dann, waren alle ein paar Jahre im Job oder eben auch raus. Ein paar Jahre nach ihrem Abschluss hat sie interviewt und ich fand ganz bemerkenswert, dass diejenigen, die sie selbstständig gemacht haben in dieser Studie, eigentlich mit am glücklichsten waren.
Also ging es da um die, wie zufrieden
sind sie genau, mit der Arbeit? Genau, wie zufrieden sind sie mit der Arbeit? Mhm. Klar, die Leute, die eine feste Anstellung bekommen haben mit unbefristetem Job, die waren auch zufrieden. Aber die Leute, die selbstständig waren, haben weniger verdient, waren aber trotzdem genauso zufrieden wie die Leute, die mehr verdient haben. Mhm. Und dann denke ich, Zufriedenheit ist ein gutes Ziel. Wenn man das erreicht, dann hat man schon viel erlebt, viel im Leben.
Das stimmt auf jeden Fall.
Ja.
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen bei deiner Dienstleistung? Machst du das bisher alleine? Ist es geplant, dass du das alleine machst? Also, so lange bist du ja noch nicht selbstständig. Ne? Braucht ja auch irgendwie immer eine Weile, bis mal etwas etabliert ist. Aber ist es für dich so ein Geschäftsmodell, was du auch in Zukunft vielleicht ausbauen möchtest, wenn es möglich wäre, mit mehreren Menschen zusammenzuarbeiten?
Also, ja und ja, also beides. Also ich habe es von Anfang an eigentlich so geplant, dass ich gesagt habe, ich möchte das als Einzelunternehmer machen und auch alleine. Das hat viele Vorteile. Du kannst selbst bestimmen, wo es lang geht. Du musst dir keinen Gedanken darüber machen, ob die Qualität deiner Mitarbeiter stimmt. Und du musst dir auch keine Gedanken darüber machen, wo du das Geld herkriegst, um deine Mitarbeiter dann auszuzahlen und zu bezahlen.
Okay.
Hat natürlich die Nachteile, du kannst auch keine richtig großen Aufträge annehmen.
Nee, und sofern du dann doch mal, keine Ahnung, eher erkrankt bist über einen langen Zeitraum.
Genau.
Dann,
ja, aber das Problem hast du immer, wenn du selbstständig bist. Das ist immer ein Problem.
Das ist ja vollkommen legitim.
Ja, aber ich sage, also ich muss ein Aber dazu fügen. Letztes Jahr hatte ich eine Phase, wo ich sehr, sehr viele Aufträge in sehr, sehr kurzer Zeit hatte. Und da ist mir klar geworden, mir ist da zum ersten Mal das Potenzial dieser Idee auch klar geworden, wie viele Firmen denn tatsächlich diese Dienstleistung auch brauchen und auch zu schätzen wissen. Und von daher schließe ich das mittlerweile nicht mehr aus, dass ich auch Mitarbeiter beschäftigen werde. Dass das in den nächsten 2 bis 3 Jahren eventuell auch sein wird.
Mhm. Gut, also ich meine, du weißt ja auch nicht genau, ne, wie es sich entwickelt in den nächsten 2, 3 Jahren.
Ja, aber wenn es sich so entwickelt, wie ich mir das vorstelle, dass es sich entwickelt, dann wird es auf 2 bis 3 Mitarbeiter dauerhaft.
Und das heißt, du arbeitest jetzt sozusagen überregional. Also wir sitzen jetzt hier eben gerade irgendwie in Norddeutschland. Das klang zumindest jetzt gerade so, dass wir jetzt wissen müssen alle, wo genau. Aber es klingt jetzt so, als wäre das schon auch im deutschsprachigen Raum. Dann.
Also ich hab deutschlandweit Kunden. Mhm. Ich habe aber natürlich einen Schwerpunkt hier in Norddeutschland. Das ist ganz klar. Also die Hauptzahl der Anfragen kommt hier aus Norddeutschland. Aber es gibt auch Leute, ich habe auch Anfragen aus Süddeutschland oder aus Süddeutschland oder aus Bayern.
Aha. Das ist Süddeutschland. Okay, genau. Und also bei mir ist es zum Beispiel eben vor einer Weile aufgefallen, aber eher in den sozialen Medien, weil du deine Dienstleistung sozusagen da bewirbst. Was kriegst du da für Resonanzen? Das ist jetzt eher so ein bisschen Off-Topic-Frage, aber würde mich einfach interessieren, weil es ist ja immer eben die Frage, also wenn man sich selbstständig macht oder wenn man mit einer relativ neuen Idee oder einem Konzept um die Ecke kommt, wie bewirbt man das eigentlich?
Ja.
Also da gibt es ja neben so klassischen sozusagen über Mund-zu-Mund-Weiterempfehlungen eben auch noch andere Möglichkeiten.
Ja. Also 2 Aspekte wieder. Erstmal zu sozialen Medien. Ich betrachte soziale Medien mittlerweile eigentlich als reines Werbeinstrument. Das heißt halt auch, ich benutze das eisenhart, um Reichweite aufzubauen, um dann auch Angebote größer bewerben zu können, die in naher Zukunft folgen werden. Also ich arbeite im Moment gerade an einem neuen Projekt und das wird ab diesem Sommer losgehen und da geht es schlicht und einfach um Reichweite. Das funktioniert auch.
Also,
ich hoffe, dass das funktioniert.
Also, mir ist es aufgefallen.
Das muss ich mal sehen, ob das klappt. Das weiß ich noch. Und zweite Sache ist natürlich Werbung an für sich. Ja, Werbung ist so ein Ding. Ich arbeite ja so im sogenannten B2B-Bereich. Ne? Und da funktioniert Werbung nicht auf den klassischen Medien, sondern wenn du Werbung machst, machst du Kaltakquise. Das heißt, das ist wirklich Arbeit zu Fuß, die Leute anrufen, anschreiben, wieder anrufen, diskutieren, sich viele, viele Abfuhren abholen, viel, viel anhören müssen. Das ist wirklich harte Arbeit. Und macht in weiten Teilen auch nicht wirklich viel Spaß, aber es ist der einzige Weg. Für die Leistungen, die ich anbiete, bis dann eben, sag mal, bis so ein Punkt erreicht ist, wo du halt eben bekannt bist. Das dauert lange, vor allem wenn du halt eben eine Dienstleistung anbietest, die es noch nicht gibt. Es gibt keine archäologische Beratung in Norddeutschland. Es gibt 2 weitere Anbieter in Gesamtdeutschland. Also und ich muss das hier oben einfach, ich muss es bekannt machen. Ich muss den Leuten auch in den Kopf hämmern, dass sie das brauchen. Sie brauchen das auch, weil die Leute, die bisher gekauft haben, waren zufrieden. Die haben sich gefreut.
Im weitesten Sinne wird natürlich eine Beratung oder eine Fundbestimmung oder auch ein paar andere Aspekte, die du jetzt gerade genannt hast, schon auch von den Landesdenkmalämtern übernommen. Wie wird das aufgenommen, dass du diese Art von Beratung, Dienstleistung anbietest? Wird das als Konkurrenz wahrgenommen? Ist es irgendwie eher momentan vielleicht noch so einfach ein Stück weit Arbeit abnehmen? Gibt es da eine Kooperation im weitesten Sinne? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja. Um ehrlich zu sein, ganz unterschiedlich. Und ganz genau kann ich es im Moment auch noch nicht sagen. Ich kann jetzt nur sagen, wie ich das empfinde. Also muss voranschicken, dass ich ein äußerst gutes Verhältnis zu vielen von den Dezernenten, auch gerade hier in Schleswig-Holstein, gerade in Hamburg habe. Ich glaube, aber ich sage so, ich habe das Gefühl, dass man mir gegenüber so ein bisschen abwartend ist und guckt, was jetzt passiert. So, also, aber ich habe immer noch den Kontakt zum Landesamt, dann rufe ich halt gerade, wenn ich Fragen reinbekomme, ich rufe da auch direkt an und sage, pass auf, ich habe hier einen Auftrag, kannst du mir mal sagen, wie er das handhabt? So, das ist ja auch durchaus legitim und wird von den Leuten, glaube ich, auch als legitim empfunden.
Das würde ich auch genauso sehen. Also die Frage war sozusagen, war so gemeint, wie ich sie gestellt habe. Ich wüsste jetzt auch noch nicht, ich habe sozusagen auch noch keine Reaktionen irgendwo wahrgenommen, eher aus den Behördenkreisen, wie umgehen mit. Weil eben dieser Bereich von, gerade irgendwie von Dienstleistungen in der Archäologie, du hast ja so eine wunderschöne Übersicht erstellt auf deiner Website, irgendwo noch ein relativ neues Phänomen ist. Also Grabungsfirmen, gibt es schon eine Weile. In manchen Bundesländern gibt es sie noch nicht wirklich. Die etablieren sich gerade erst. Aber dieser ganze größere privatwirtschaftliche Bereich wird irgendwie gerade erst erkundet. Und da geht es ja ganz viel irgendwie um spezialisierte Anbieterinnen. Genau, aber es ist irgendwie noch so eine sehr spannende Anfangsphase. Ja. Weil zumindest ich kann noch nicht so richtig überblicken, wohin es geht.
Also ich sehe da.
Vielleicht hast du mehr Einblick.
Also ich sehe da, ich sag mal so, wie ich das wahrnehme im Moment gerade. Wir haben ja jetzt quasi diese große Privatisierungsphase mit den Grabungsfirmen haben wir hinter uns. Ne? Das heißt, wir haben zwar nicht im Osten, aber doch überwiegend im Westen, haben wir fast überall Grabungsfirmen. Schleswig-Holstein hat sie noch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir sie ja auch irgendwann bekommen werden. In Niedersachsen ist es mittlerweile ja so, dass es auch vom Landesamt an die Kreisarchäologien wohl eine Dienstanweisung gibt, dass man Grabungen nach Möglichkeit auch durch Firmen durchführen lassen wird. Und ganz viele Dezernenten oder Kreisarchäologen sagen dort, die sind auch viel besser als wir. Wir können als Kreisarchäologie kann das gar nicht leisten. Wir können das Material alles gar nicht vorhalten. Wir können gar nicht die Techniker vorhalten, die mit all dem Material umgehen können, mit all den Messgeräten und so weiter. Das können wir nicht leisten. So, und in diesem Gefolge, sagen wir mal, im Gefolge dieses Phänomens, dass Aufträge, Ausgrabungen immer mehr outgesourced werden an Firmen, wird ein zweites Phänomen kommen, dass auch die Dienstleistungen darum outgesourced werden. Das heißt, alles, was wir eigentlich gerne im Laufe von Ausgrabungen machen wollen würden, es aber nie machen konnten. Ich nehme botanische Untersuchungen, archäozoologische Untersuchungen, anthropologische Untersuchungen sind mittlerweile Standard. Sehr viele Grabungsfirmen haben eigene Anthropologen, weil das Auflage ist.
Ja, zum Glück.
Zum Glück. Ne? Aber das sind einfach Sachen, die können die Landesämter dann in die Grabungsrichtlinie mit reinschreiben. Das heißt, bei organischer Erhaltung oder bei entsprechenden Schichten müssen dann eben botanische Proben entnommen werden, muss NPP-Analyse gemacht werden. Und in dem Moment, wo diese Dinge dort reingeschrieben werden, hast du sofort wieder einen Markt. Ja, und die werden dort reingeschrieben werden. Das wird jetzt in Nordrhein-Westfalen ist ja Archäobotanik auch, steht es mit drin. In den Grabungsrichtlinien Bayern steht die Anthropologie mit drin. Und ich denke, wenn wir zu dem Punkt kommen, dass diese ganzen Richtlinien, dass die aneinander angeglichen werden und ganz klar gesagt wird, was muss wann gemacht werden, ganz klar gesagt wird, welche Untersuchungen müssen wann gemacht werden, Sonderuntersuchungen, wann muss C14 datiert werden, und so weiter, dann haben wir auch einen richtigen Markt, der entstehen kann. Die richtigen Voraussetzungen, von denen, glaube ich, auch alle profitieren können. Also sowohl die Landesämter, die müssen dann auch nicht mehr das Personal vorhalten, als auch die Archäologen, weil sie eine echte Chance haben, oder die freiberuflichen Archäologen, weil sie eine echte Chance haben, sich in einer Nische selbstständig zu machen, wo es auch einen Markt dafür gibt.
Und Nochmal ganz kurz zurück zu dem Moment sozusagen der deiner ersten Phase der Selbstständigkeit und der Schritt dahin. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du noch zusätzlich einen Abendhochschulkurs belegt, dich ein bisschen mit Buchführung zu beschäftigen? Oder war das sozusagen eigentlich aus deinem beruflichen Werdegang heraus schon sehr viel Kompetenzen oder die man sich irgendwie aneignen muss eigentlich, um eben selbstständig zu arbeiten, schon zu gegeben.
Ja, also gut.
Also was wäre ein Tipp für dich, wenn sich jetzt jemand selbstständig machen wollen würde?
Ja, wenn man sich selbstständig machen möchte, kommt darauf an, aus welcher Situation heraus. Ich hab hier so ein 2-Wochen-Kursus vom Arbeitsamt besucht. Ich sage aber auch ganz offen, ich habe das Glück, dass mein Vater seit 20 Jahren Existenzgründer berät.
Gut, dann darf ich mal ein Vorteil.
Und dass ich gerade, was Marketing angeht, was eben Werbung, Werbemaßnahmen, was aber auch Buchhaltung und sowas, habe ich eben einen besonderen Background oder hab halt eben da besonderes Backup gehabt. Wenn ich auch sagen muss, dass ich natürlich durch 10 Jahre öffentlicher Dienst und Verwaltung und Buchhaltung und so weiter im öffentlichen Dienst, Abwicklung von Projekten, Personalführung und so weiter, habe ich natürlich einen anderen Einblick auch in solche finanziellen Abläufe gehabt, muss man auch dazu sagen.
Klar, also ich glaube auch, also jeder ist natürlich irgendwie, hat einen individuellen Background im Leben und einen anderen Lebenslauf und so, und das meiste irgendwie kann man sich auch schon, ist schon angeeignet und für den Rest, das stimmt, das hast du gerade schon angesprochen, gibt es Existenzgründung, Beratung, auch an Universitäten, zum größten Teil frei.
Genau.
Wir waren auch mal bei einer mit Anarchologie, einfach so, um mal zu gucken, was wird da beraten. Und das war schon auch sehr aufschlussreich.
Ja. Also ich würde sagen, die größten Stolpersteine dürften sein, solche Geschichten wie Steuer.
Ja.
Sich darüber klar zu werden, wann muss ich wie viele Steuern zahlen, wie und wann muss ich Umsatzsteuer zahlen. Also das ist der größte Stolperstein für die meisten Unternehmen, nicht nur in der Archäologie, gerade die Junggründen, ist die Umsatzsteuer, weil man sie nicht rechtzeitig erklärt oder es verpasst, sie zu erklären oder gar nicht weiß, dass seine Umsätze entsprechend hoch sind. Das muss man immer im Blick behalten, dass man weiß, okay, ich habe die und die Umsätze und ich muss das und das Geld muss ich am Jahresende oder im Quartal abgeben. Das ist, glaube ich, der größte Stolperstein, dass man diese Dinge im Blick behält. Und dann muss man sich darüber, entweder muss man sich selbst darüber klar werden oder man muss sich einen Steuerberater holen, der das eben für einen im Blick behält.
Oder? Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, wenn man sich an jemanden wendet, der sich ein bisschen besser auskennt mit manchen Dingen.
Ja, genau. Man kann nicht alles alleine machen. Ne? Nee. Das ist halt so.
Und dann eher so eine, ist vielleicht eher so eine private Frage von mir, weil im Laufe meines Studiums, oder ich bin erst relativ spät auf den Gedanken gekommen, dass es eben auch möglich wäre, sich selbstständig zu machen in der Archäologie, aber auch eher, weil ich zufällig an Archäologinnen geraten bin, die eben genau das gemacht haben. Und dann im Gespräch, ich irgendwann dachte, wow, okay, stimmt, auch das ist möglich und ich muss ja gar nicht unbedingt diesen einen oder diese vielen verschiedenen Wege gehen, die einem so aufgezeigt werden. Mhm. Bist du manchmal in Kiel an der Uni und erzählst, was du so machst und sozusagen einfach, um aufzuzeigen, okay, auch das würde gehen, theoretisch, um da irgendwie zu diskutieren oder so?
Also ich bin ja mittlerweile auch jemand, der nachgefragt wird zu diesem Thema. Also ich habe in der Uni Kiel habe ich letztes Semester eine Lehrveranstaltung zu dem Thema gegeben, Perspektiven der privatwirtschaftlichen Archäologie. Ich werde nächstes Semester in Göttingen sein mit einem Vortrag dazu zu dem Thema. Und ich glaube auch, dass das total wichtig ist, die Leute aufzuklären. Weil wir haben ja nur drei, wir haben ja in der Uni werden einem mittlerweile eigentlich sogar wird einem in der Uni ein Weg aufgezeigt. Und zwar der Universitäre.
Genau.
So, daneben weiß man dann natürlich noch, da gibt es noch die Möglichkeit, dass ich eben ans Landesamt gehe, also in die Denkmalpflege, ans Amt oder Denkmalpflege, eigentlich ist das Verwaltung, ne? Wir gehen in die Verwaltung oder ich gehe ins Museum. Dann hat es mittlerweile auch etabliert. Ich kann auch zu einer Grabungsfirma gehen. Grabungsfirmen werden ja immer, kritisch betrachtet, weil viele oder einige nicht so gut zahlen. Arbeitet man sehr viel für sehr wenig Geld. So, hab ich selbst aber auch gemacht. Und ich denke, kann man auch machen als Einstieg.
Ich glaube aber inzwischen, ich kann es jetzt gerade empirisch nicht belegen, noch nicht, Aber dass es eher so ein Schreckgespenst ist. Und ich habe inzwischen immer mehr mit Firmeninhaberinnen zu tun, die sehr, sehr bewusst gut bezahlen nicht nur befristete, sondern auch unbefristete, also überwiegend unbefristete Arbeitsverträge zu geben, und wirklich ganzjährig beschäftigt bist. Und trotzdem ist es natürlich ein wahnsinnig anstrengender Job.
Also man muss da ganz klar sagen, es gibt ja so eine und so eine, und wir tun ja auch einiges dafür, dass sich das verändert.
Richtig. Ne?
Also das gerade durch die Diskussionen auf Facebook, in dem Berufsverband, durch die Vortagung und so weiter. Ich glaube, da kommt auch gerade viel Umdenken. Ich verstehe es auch immer nicht, weil eigentlich dieses Lohndumping kommt ja über das Kostendumping. Und das Kostendumping ist, wenn das weiter betrieben wird, so wie es betrieben wird, dann ist es der Tod der ganzen Branche, weil irgendwann niemand mehr konkurrenzfähig anbieten kann. Weil selbst der seinen Konkurrenten immer nur, dessen Ziel es ist, immer nur den Konkurrenten zu unterbieten, der kann am Ende nicht mehr reell wirtschaften. Und das heißt, selbst der am Ende überlebt hat, wird dann sterben.
So. Ja, aber also du denkst wahrscheinlich so ähnlich wie ich auch, wirtschaftlich sozusagen eher langfristig und nachhaltig.
Genau,
so, aber so denken natürlich auch nicht alle. Daher kommt das, nehme ich mal an. Also weil das im ersten Moment ist natürlich schnelles Geld und viele Jobs.
Also um ehrlich zu sein, ich glaube mittlerweile, dass die Leute, die so ein Lohndumping betreiben, dass das ganz ausgemachte Kapitalisten sind und dass es da ganz ausgemacht darum geht, wir müssen ja alle zusammenhalten und wir sind ja alle Archäologen und so viel Geld habe ich doch gar nicht und komm doch und so, dass sie sich dahinter doch das Geld in die Tasche streichen. Vor allem, wenn man sieht, was sie sich dann für Autos kaufen.
Ach so. Es gibt
diverse Stories über diverse Firmen so irgendwie.
Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ja. Zu Recht stehen viele Grabungsfirmen in Kritik. Genau. Und jetzt einfach nur, weil ich noch in der Uni bin, also tatsächlich genau diese Wege werden aufgezeigt. Das ist vor allem der akademische Weg, das ist sozusagen das Nonplusultra.
Genau,
Zweite ist so in der Behörde oder in der Verwaltung, das ist sozusagen der sichere Bereich. Und dann im Museum, aber das wird auch zum Teil eher ein bisschen belächelt. Genau, und das war's dann. Und eben halt Grabungsfirmen als allerhöchstens nach dem Studium zum Überbrücken, bis man die Promotion beginnen kann.
Und ich denke halt darüber hinaus.
Das ist irgendwie absurd, weil das verkennt so eigentlich die Arbeitsmarktsituation oder das Potenzial, was da wäre.
Genau. Und ich denke eben, wir sind eine Wissenschaft, die eine unheimlich große öffentliche Aufmerksamkeit genießt. Also wer interessiert sich bitteschön für friesische Philologie? Oder wenn dir jemand erzählt, wenn du jemandem erzählen würdest, ich studiere Anglistik, sagen die nicht, oh, Anglistik wollte ich auch immer studieren. Und wenn du sagst, ich studiere Archäologie, dann sagen die, oh toll, das wollte ich schon immer. Das wollte ich als Kind schon, ich wollte schon immer Archäologe werden. Und uns fehlen zum Beispiel Experten, die das kommunizieren können, die diese Inhalte kommunizieren, die unsere Bedürfnisse kommunizieren können und die wir auch weitergeben geben können.
Meinst du jetzt irgendwie an Politik, an Gesellschaft,
Politik, Gesellschaft, Kommunikationsfirmen, die das können, die diese Dinge transportieren können.
Aber müssen das wirklich Firmen sein? Also wir haben ja durchaus schon einige große Verbände, Vereine, die versuchen zu kommunizieren und das auch zum größten Teil gar nicht mal so schlecht machen.
Warum sonst keine Firmen? Warum sonst
welche? Das war jetzt einfach nur eine Frage.
Schlussendlich. Ich glaube ja, dass wenn etwas wirklich funktionieren soll, dann muss das jemand machen, der sich rund um die Uhr damit beschäftigt.
Und der dafür auch entlohnt wird.
Der dafür auch entlohnt wird oder zumindest damit sein Geld verdient. Ja. Und das kann jemand machen, dann kann man beim Verein jemanden anstellen, der das macht. Oder man stellt auch beim Museum jemanden ein, der das macht, der darauf spezialisiert ist. Oder das macht jemand, der es selbstständig macht, als Firma.
Und dann, wenn mit Bedürfnisse formulieren, meinst du, was braucht sozusagen, was brauchen die Archäologien jetzt, wenn wir jetzt im deutschsprachigen Raum irgendwie erstmal bleiben, überhaupt an Unterstützung finanziell oder an...
Also ich muss das vielleicht umformulieren. Also es geht eigentlich mehr um die Kommunikation zwischen der Archäologie und den Interessierten. Das finde ich eine viel interessantere Kommunikationsebene. die aus meiner Sicht auch überhaupt nur in Teilen funktioniert, ganz, ganz selten richtig. Citizen Science ist ein Stichwort, was eigentlich nicht wirklich gut klappt, muss man ganz klar so sagen.
Meinst du, und das, also weil darüber denke ich nämlich seit einer Weile nach, dass zum Beispiel eben dieser Vorstoß in die Privatwirtschaft mit verschiedenen Dienstleistungen, also der ist jetzt relativ breit gefächert, das, was du anbietest oder andere, die irgendwie rein Illustrationen anbieten so, also wo ja einfach auch eine andere Aufmerksamkeit geschaffen wird, wo es sozusagen auch ein bisschen entmystifiziert wird, das ganze Fach, und als das präsentiert wird, was es ist, nämlich auch einfach Berufswege, die eigentlich relativ nüchtern arbeiten, so aber trotzdem irgendwie super spannende Ergebnisse liefern. Also meinst du, das trägt unter anderem auch dazu bei, zu einer verbesserten Kommunikation, weil es eben nicht nur so gelagert ist, die Bedürfnisse, die Erkenntnisse, die Interpretationen der Archäologie in den Universitäten, die ja doch auch häufig als, naja, geschlossene Räume irgendwo wahrgenommen werden, für bestimmte Menschen zugänglich, für andere vielleicht nicht, auch wenn es nicht stimmt, aber so wird es manchmal wahrgenommen, oder eben der Moment im Museum, wo sozusagen Interessierte im weitesten Sinne mit Archäologie in Berührung kommen, die aber natürlich auch ein bestimmtes Ausstellungskonzept haben, eine bestimmte Idee dahinter, eine Philosophie des Hauses und so. Also meinst du, dass dieser Bereich von Privatdienstleistungen dazu beitragen kann, die Kommunikation zu verbessern?
Das glaube ich auf jeden Fall. Einfach aus dem Grund, weil sich ein Selbstständiger, der sein Geld damit verdient, archäologische Themen nach außen zu tragen oder zu kommunizieren oder mit Menschen zu kommunizieren, die sich damit beschäftigen wollen. Er muss viel mehr auf die Bedürfnisse derer eingehen, die das Produkt am Ende kaufen, als auf die, die es anbieten. Das heißt, jemand, der sagen würde, okay, ich vermittle archäologisches Wissen als Privatdienstleister, der muss eben anders vorgehen als ein Museum, ja, das sagen kann, ich habe meine festen Stellen, ich mache jetzt meine Ausstellung mit dem und dem Konzept. Und der muss sagen, wo steht denn mein Kunde? Wer ist denn mein Kunde? Den muss ich abholen. Den muss ich dafür begeistern. Das ist ein ganz anderer Ansatz als in allen anderen Museen. Von daher denke ich schon, du bist als Privatmensch bist du viel, aber als Privatunternehmer bist du viel mehr von Dritten abhängig, ne, als wenn du im öffentlichen Dienst irgendwo angestellt bist.
Nee, also ich finde es wirklich eigentlich ganz interessant, also diese Entwicklung, weil ich nämlich natürlich auch mit Menschen zu tun habe, die nicht in der Archäologie tätig sind, und wenn ich ihnen davon erzähle, von diesem Vorstoß eben immer mehr in privatwirtschaftliche Bereiche, sind sie eigentlich alle immer sehr erstaunt, weil sozusagen dieses Abenteuerbild, was komischerweise immer noch Menschen haben von Archäologie, dadurch kaputt geht. Und es wird irgendwie zu was sehr Realem und zu so einem ganz normalen Job.
Ja.
Dadurch können ganz andere Fragen gestellt werden oder ganz andere Berührungspunkte geschaffen werden. Und das finde ich schon eine sehr interessante Entwicklung.
Ja.
Jetzt, also ich meine, da musst du jetzt auch nicht erzählen, aber würde mich jetzt einfach interessieren, wie wurde das Seminar letztes Semester an der Uni aufgenommen? Also gut besucht und spannende Diskussionen.
Ja.
Also ich glaube, das wäre eigentlich an jeder Uni gut, da mal so ein bisschen Input zu bekommen.
Also war gut besucht und wurde, glaube ich, auch gut aufgenommen. Ne? Also ich mache ja nur Blog-Seminare, weil mir das ansonsten lohnt sich das nicht.
Ja,
nur natürlich auch ein bisschen wirtschaftlich denken. So. Aber das wurde, glaube ich, also ich für mein Gefühl wurde es gut aufgenommen. Ne? Also ich mache ja seit Jahren schon Lehrveranstaltungen an der Uni. Ich habe dann auch immer meine Wiederholungstäter, die dann kommen.
Das ist doch gut, Fans.
mein Fanbase. Mittlerweile. Nee, und es wurde, ich hatte das Gefühl, dass es die Leute zum Denken angeregt hat. Und das ist ja eigentlich auch das, was ich in erster Linie machen will, dass die Leute mal eben nicht nur diesen einen Weg verfolgen, weil der eben viel zu oft ins Abseits führt, sondern das Selbstvertrauen finden, ihre eigene Idee zu verwirklichen.
Ja, und selbst wenn man sie hat, schließt es auch eine Promotion oder etwas
anderes nicht aus. Nein, auf keinen Fall, nein, überhaupt nicht.
Ja.
Also das Schöne, ich sag mal, für mich ist so das Schöne an der Selbstständigkeit ist ja auch, dass ich unterschiedliche Sachen machen kann.
Ja.
Also ich kann ja auch sagen, okay, ich habe eine andere Idee, die meinetwegen überhaupt nichts mit Archäologie zu tun hat. Und wenn die mir 25% meines Einkommens bringt und mit dem Rest für die anderen 75% mache ich mit Archäologie oder umgekehrt, habe ich immer noch mit Archäologie zu tun. Aber ich muss niemanden um Erlaubnis fragen. Ich muss auch niemanden, Das ist das Schöne. Ich kann es einfach tun, weil ich es will oder weil es eine Idee ist, weil es mich inspiriert.
Ja.
Und das ist das, was ich persönlich gerne an der Selbstständigkeit. Ich kann einfach machen, was ich will und ich muss niemanden mehr fragen.
Klar,
und das. Darf ich hier vielleicht? Ich habe Chef, ich habe eine tolle Idee. Wollen wir nicht machen? Nö.
Ja, Freiheit ist etwas sehr Schönes. Auf jeden Fall. Gut. Ich habe jetzt, glaube ich, schon alle meine Fragen gestellt, die ich fragen wollte. Aber vielleicht gibt es da noch irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest. Was du allen gerne mitgeben möchtest.
Eigentlich habe ich das ja gerade gesagt. Ne?
Ja, eigentlich hast du es sehr schön gerade
Mut,
gesagt.
Mut dazu haben, wenn man eine eigene Idee hat, die auch umzusetzen.
Und aber wahrscheinlich auch den Mut zu haben, einfach andere zu fragen, die vielleicht schon in so einen Schritt gewagt haben.
Ja, das natürlich, das auch.
Also, sich auszutauschen.
Ja, das sowieso. Wir sollten uns sowieso viel, viel mehr austauschen und viel, viel mehr Netzwerke knüpfen. Und wenn wir das tun, dann glaube ich auch, dass das gar nicht mehr so lange dauert. Das wird sich mit der Zeit immer mehr durchsetzen.
Kurze Frage einfach, weil ich weiß es irgendwie nicht. Gibt es so ein Netzwerk von Menschen, die selbstständig arbeiten in der Archäologie? Also so manche Grabungsfirmen tauschen sich ab und an aus. Aber klar, die sind auch Konkurrenten und man darf nicht auch keine Preisabsprachen machen. Darum geht es jetzt auch nicht, sondern eher so ein, weiß nicht, eine AG, ein Arbeitskreis.
Also es gibt die BFK.
Ja, klar.
Irgendwie, aber ich bin auch nicht in der BFK. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Vereinsmensch.
Ja.
Ich pflege lieber so mein persönliches Netzwerk. Ne, das ist mir persönlich lieber. Ich finde, dass wir in der Deko einen sehr, sehr schönen Austausch haben, dass das auch ein sehr offener Austausch ist, wo wir eine gute Mischung haben zwischen Universitäten, Museen, auch Leuten, die aus Ämtern dabei sind und eben sehr vielen Selbstständigen. Das finde ich, das ist bisher die Mischung, die mir bisher eigentlich am besten gefällt, muss ich sagen. Wo ich mich im Moment auch ganz wohl fühle. Und dann müssen wir mal sehen, wie sich das mit dem CIFA Deutschland weiterentwickelt.
Genau, stimmt. Das ist ja auch gerade erst passiert. Genau.
Mit dem Berufsverband. Denke, da verspreche ich mir relativ viel von. So, weil wir, glaube ich, mit dem Einfluss, den wir aus England bekommen oder mit dem Input, den wir da kriegen, können wir, glaube ich, gut nach vorne kommen.
Also weil ich glaube schon, also ich muss jetzt auch nicht immer diesen Berufsverband sozusagen anpreisen, aber das ist schon eine Möglichkeit, einfach ein bisschen eben zu netzwerken, gerade für die freiberuflich unterwegs sind, auch irgendwie eine andere Stimme zu bekommen, ein anderes Standing.
Das ist genau.
Also weil es geht einmal um dieses Standing irgendwie innerhalb vom Fachbereich sozusagen, aber eben auch das außerhalb. Und das außerhalb machen natürlich alle irgendwie privat für sich selber, dass sie irgendwie ihre Kunden akquirieren und sich etablieren, aber es geht auch darum, im Fach eben anerkannt zu werden, was du ja unter anderem eben auch machst, wenn du dich an Universitäten begibst und da referierst und Seminare leitest und irgendwie dich ja auch durchaus einmischt in die Diskurse, die es halt so gibt.
Ja. Wo man nach wie vor sagen muss, dass der Diskurs um die privatwirtschaftliche Archäologie an den Universitäten nicht stattfindet. Also es gibt niemanden, es wird an den Universitäten nicht thematisiert, dass das eine Berufsperspektive ist oder sein kann.
Aber ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass natürlich die Menschen, die an Universitäten sagen wir mal, in der Lehre sind auch die, die einen bestimmten Berufsweg gewählt haben. Das heißt, die Sensibilisierung für bestimmte Themen ist, das ist gar nicht abwertend gemeint, ist einfach nicht unbedingt zwangsläufig da. Das kann eigentlich auch niemandem vorgeworfen werden. Das heißt aber, dass dieser Input oder dieser Impuls, dass der Interesse besteht, muss einmal von Studierenden kommen, wenn sie das Interesse haben, oder eben durch Menschen, die so Mittelwege gegangen sind. Ne? Also weil an der Universität waren, dann in die Privatwirtschaft gegangen sind und so.
Ja.
Also auch da eben, es hat niemand auf einen gewartet, man muss selber gestalten.
Ja, klar, natürlich, das ist klar. Ne? Ja. Trotzdem denke ich, dass dieser Input, man sollte da viel mehr darauf hinweisen, dass das eben eine Möglichkeit ist. Es gibt da noch mehr als nur die Stellen im öffentlichen Dienst.
Genau.
Und das muss es auch geben, weil wir sind viel zu viele. Wie viele Leute haben in Hamburg angefangen letztes Semester?
Das weiß ich nicht, aber viel zu viele.
Hier sind es regelmäßig 50, 60, 70 Leute pro Semester. Ich weiß nicht, die Graduiertenschule hier in Kiel hat die letzten Jahre 20 promovierte Wissenschaftler pro Jahr ausgespuckt. Wo sollen die alle arbeiten? Wo sollen die alle arbeiten? Also als Archäologen wird es schwer. Oder auf öffentlichen Stellen nicht nur schwer, sondern unmöglich.
Genau.
Also, das heißt, die müssen auch was finden, wo sie Alternativen finden, auch möglichst im Fach zu bleiben.
Genau, also ich meine, nicht alle wollen natürlich im Fach bleiben, ne? Ja. Selbst wenn man irgendwie so einen langen Weg der Promotion noch gegangen ist, aber das stimmt, klar. Also Räume selber gestalten.
Ja, genau.
Gut, dann super, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für das Gespräch. Genau, und wir verlinken dann einfach unten alles, was wir gerade angesprochen haben, von Berufsverbänden über deine Website, über alles, was hier irgendwie mit drin war.
Ja, super. Super, Dankeschön.
Danke auch.